Morgen. Ich freue mich, dass ich heute über Video bei euch sein kann und die Predigt halten kann. Ich bin ja überraschend, jetzt ist meine Corona-Quarantäne verlängert worden, aber wie ihr seht, es geht mir gut, nur der Test war noch zu lang positiv und deswegen kann ich heute am Sonntag nicht zu euch kommen. Aber ich kann es aufnehmen, bin jetzt auch ein bisschen nervös von meinem eigenen Handy allein im Zimmer. Aber einfach, weil es mir wichtig ist, über das Wort Gottes zu reden und euch dafür zu begeistern, was dort steht. Genau. Hey, bitte, dass du meine Gedanken sammelst, dass du mir die Worte schenkst, die uns den Schatz deines Wortes aufschließen. Danke für alle, die da sind, auch alle, die über Fernseher oder Handy zuhören. Ich möchte bitten, dass du uns ins Herz reden kannst. Amen. Ja, der Paulus ist ganz am Ende von seinem ersten Korintherbrief. Wir sind jetzt beim vorletzten Kapitel angelangt, Kapitel 15. Und zum Schluss nimmt er sich noch ganz was Wichtiges vor. Eigentlich die Kernbotschaft überhaupt. Er hat ja über viele Sachen geredet und ihnen gesagt, das und das und das müsst ihr anders machen und dort liegt es ja falsch und das müsst ihr tun. Aber jetzt kommt er auf die Kernsache zum Sprechen, weil sie auch dort eigentlich den Kern verloren gehabt haben, wie wir später sehen werden. Und dann bringt er das jetzt nochmal auf den Punkt. Was ist die gute Nachricht? Habe ich es jetzt einmal überschrieben. Ab Vers 1. Nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genau so wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferweckt worden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger, alle auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen. So als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Wie fasst er das jetzt zusammen? Was ist die wichtigste Botschaft, die gute Nachricht? Ist es da übersetzt? Im Griechischen ist es das Evangelion, das gute Wort. Jesus starb für unsere Sünden, so wie es in den Schriften steht. Und er ist auferstanden, so wie es in den Schriften steht. Und dass das nicht nur etwas ist, was irgendwo aufgeschrieben ist, betont er dann, indem er aufzählt, wer ihn alle gesehen hat. Viele Zeugen. Und er sagt, die Zeugen, die gibt es heute noch, die leben noch, die könnt ihr noch fragen. Also ihr könnt sicher sein, wenn das ein Schwindel gewesen war, dann war das zu der Zeit, wie der Paulus den Brief geschrieben hat, waren noch so viele Zeugen da, die hätten ihn lauthals ausgelacht. Er macht ihnen klar, es ist eine Tatsache. Viele Zeugen haben ihn gesehen. Und das ist die gute Nachricht. Und wenn ihr an dem festhaltet, dann, sagt er da, werdet ihr gerettet werden. Und dann kommt er auch noch auf sich ein bisschen zu sprechen und sagt eben, dass er auch, obwohl er jetzt die Gemeinde vorher verfolgt hat, jetzt trotzdem Jesus gesehen hat und auch einer dieser Zeugen ist. Ihr wisst es, auf dem Weg nach Damaskus ist ihm Jesus ja begegnet. Und dann sagt er noch, doch was immer ich jetzt bin, ab Vers 10, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Aposteln. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkünden. Er betont jetzt noch einmal die Wichtigkeit. Deswegen hat er sich das aufgehalten bis zum Schluss. Und warum muss er da so Klartext reden? Das sehen wir jetzt im nächsten Abschnitt. Weil es in Korinth tatsächlich Leute gegeben hat, die gesagt haben, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Und das schockiert ihn komplett und das muss er ihnen klar machen, mit dem steht und fällt ihr Glaube. Das sehen wir jetzt dann im nächsten Abschnitt. Ich werde dann auf das mit der Gnade noch zurückkommen, gegen Schluss. Lesen wir jetzt weiter ab Vers 12. Ich habe das überschrieben, was wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe. Nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann waren unsere Predigten wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Da sieht man jetzt den Logiker, den Paulus, gell? Der sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Jesus nicht auferstanden. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das alles umsonst, was wir da machen. Er gebraucht da ganz starke Worte. Er sagt, die Predigten sind dann nutzlos, weil wir reden ja von einem neuen Leben in Jesus. Und wenn Jesus tot geblieben ist und nicht auferstanden ist, was ist das für ein neues Leben? Dann ist es nur eine Einbildung. Ja, schlimmer noch, wir sind dann eigentlich Lügner. Wir legen Gott Lüge in den Mund. Gott hat ja behauptet, Jesus hat es vorher gesagt, die Schriften behaupten, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn das nicht stimmt, dann verbreiten wir Lügen. Dann machen wir Gott zum Lügner. Und viel was Schlimmeres können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Weil ohne die Auferstehung gibt es ja keine Vergebung der Sünden. Sagt er da ganz klar. Die Schuld unserer Sünde wird am Kreuz getragen und bezahlt durch das Sterben Jesu. Aber durch seine Auferstehung haben wir erst das neue Leben. Weil er der Erste ist, der Auferstandene. Und alle Menschen, die gläubig verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen werden, die sind dann auch alle betrogen worden. Die werden verloren, weil ihre Sünden ja nicht vergeben werden. Sie werden so wie Ungerettete nicht im Himmel, weil niemand in den Himmel kommen kann aus eigener Kraft. Und zum Schluss sagt er dann, Vers 19, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Das Wort heißt dort bemitleidenswert, so arm, die so, dass sie nicht einmal kapieren, wie arm sie sind. Also so richtig, das ist fast ein politisch unkorrekter Ausdruck, das darf man halt zu gar keinem Menschen sagen. Und das wäre so, wenn es keine Auferstehung gäbe. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Glaubensfrage, wo man sagt, naja, der eine glaubt halt dran, der andere glaubt halt nicht. Und es war ja keiner dabei und man kann es nicht so genau sagen und die ganzen Wunder und so. Ob Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat, das macht für uns halt nicht so einen großen Unterschied. Aber ob er auferstanden ist, das macht einen riesigen Unterschied. Es ist ein Wunder. Und es wird auch ein Wunder sein, wenn wir auferstehen. Wir brauchen ein Wunder, damit wir auferstehen können. Schaut uns unseren Körper an, der wird kaputt, da wird alles, geht zum Lemper. Ein junger, kräftiger, gesunder Mensch ist was Schönes, aber je älter und je klebriger man wird, desto mehr weiß man das, das ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Wenn wir auferstehen und wenn wir ewig leben, dann wird das ein Wunder sein. Und es wird dann ohne einen Körper geben, da reden wir dann das nächste Mal drüber. Und so macht er ihnen ganz klar, diese Auferstehung ist eine Tatsache. Und spricht jetzt da im Vers 20 weiter und haltet das fest. Und so sollen wir das auch festhalten. Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen Adam in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, wir Menschen sterben, weil wir alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge, Christus zuerst, und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Danach wird das Ende kommen, wenn er Gott seinem Vater das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Denn in der Schrift heißt es, Gott hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn es heißt, Christus hat Vollmacht über alles, so ist Gott natürlich davon ausgenommen, der ihm diese Vollmacht gab. Und wenn er Herr über alles ist, wird der Sohn sich selbst Gott unterstellen. Und Gott, der seinem Sohn alles unterworfen hat, wird über alles und in allem der Höchste sein. Er haltet fest, die Auferstehung ist eine Tatsache, sie ist wirklich passiert und sie hat auch Folgen. So wie alle durch den Adam sterben müssen, so werden alle, die an ihn glauben, durch Jesus lebendig gemacht. Und der Tod selber ist ein Feind, den Jesus besiegt hat und der dann unter seine Füße geworfen wird, steht da. Als letzter Feind wird der Tod dann vernichtet werden. Kann man sich das vorstellen? Es ist ja nicht eine Person oder eine Gestalt, der Tod. Es ist ja nicht irgendein Wesen, sondern es ist ein Zustand. Aber dahinter steht der Feind Gottes, Satan. Und der wird vernichtet werden, wenn die ganze Schöpfung wiederhergestellt wird und neu gemacht wird, so wie sie war, bevor es den Tod gegeben hat. Und dann wird vieles anders werden. Und das ist ein Zustand, wo dann alles Jesus unterworfen ist. Und Jesus selber ist auch dort der Herrscher über alles, aber gleichzeitig ordnet er sich Gott unter, der ihm diese Vollmacht gegeben hat. Wir sehen also zwischen Gott und Jesus ein Verhältnis, wo nicht der eine den anderen obendruckt, sondern wo sie sich gegenseitig da, wo Gott Jesus die Feinde unterwirft und Jesus sich selbst Gott unterordnet, innerhalb von einer Person. Da gibt es also keinen Streit und keinen Kampf, da gibt es ein gemeinsames Ziel und eine Harmonie und eine Einheit unter ihnen. Ein schönes Bild, das du malen wirst. Und Gott, der seinem Sohn alles unterworfen hat, wird über alles und in allem der Höchste sein. Das ist ein Bild, das man heute gar nicht so hat. Aber das ist die Zukunft, worauf alles hingeht. Ich möchte jetzt noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie kann man diese gute Nachricht übersetzen in unser Leben heute, dass es für uns was bedeutet. Ja? Wenn du heute zu einem Menschen gehst und sagst, ja, die gute Nachricht für dein Leben ist, Jesus ist gestorben und auferstanden, dann ist es für dich oft nicht so klar, was hat das mit mir selber zu tun. Ich habe das nachgedacht. Diese gute Nachricht, die wir verkünden, scheint manchmal eine ungewünschte Nachricht zu sein. Niemand braucht das. Die Leute sagen, ja, das ist schön für dich, dass du das glaubst, aber ich brauche das nicht. Was ist für Menschen die gute Nachricht, nach der sie sich sehnen? Ich habe über das ein bisschen nachgedacht und bin doch zu einer guten Antwort gekommen. Die Menschen sehnen sich danach, dass jemand zu ihnen sagt, du bist okay. Nicht, deine Leistung ist okay oder dein Aussehen ist okay und dein Erfolg ist okay. Das ist auch alles schön und gut. Aber die Leute wollen als Person angenommen sein. Du bist okay. In der Psychologie ist das die Validierung, ja? Dass jemanden valid ist der Wert, Value, und die Validierung, da wird jemandem Wert zugesprochen, er wird wertgeschätzt. Ja? Das ist ein Kernausdruck da. Und am besten nicht nur du bist okay, sondern sogar du bist super. Und wie schön ist das, wenn das jemand erfährt und erlebt? Wenn du das deinem Kind sagen kannst, du bist super, du schaffst es, du bist okay. Gerade da, wo der Mensch Zweifel hat an sich selber und so. Und da wollen die Leute das hören. Und sie brauchen das und sie sehnen sich so danach. Wie viele Söhne suchen die Anerkennung ihres Vaters, dass er zu ihnen sagt, du bist super. Oder auch nur, du bist okay. Wie suchen wir das in unseren Beziehungen eigentlich? Diese Annahme, dass man so passt, wie man ist. Das ist das. Das ist doch für Leute die gute Nachricht, nach der sie sich sehnen, oder? Die Bestätigung. Wie passt das jetzt zu der guten Nachricht, die der Paulus dort beschreibt? Dass Jesus für uns gestorben und für uns auferstanden ist. Und ich denke, es passt dorthin, aber es hat ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Die gute Nachricht Gottes, die er in unser Leben spricht, durch Jesus, die ist eigentlich nicht, du bist okay. Weil wir sind nicht okay. Wenn wir komplett okay waren, dann bräuchten wir keine Erlösung. Wenn bei uns alles in Ordnung war, dann für was war Jesus ans Kreuz gegangen? Was wäre die Schuld, die er getragen hat? Seht ihr den Unterschied? Die gute Nachricht Gottes an uns ist nicht, du bist okay oder du bist super. Manche glauben, dass das Gott zu ihnen sagt. Sondern die gute Nachricht Gottes ist in Wirklichkeit, du bist geliebt. Du bist geliebt. Nicht du bist okay und das passt alles mit dir, sondern du bist geliebt. Du bist trotzdem geliebt. Und du bist über die Maßen geliebt, so dass ich meinen Sohn für dich habe sterben lassen. Dass er die Schuld, das was eben nicht okay ist bei dir, ans Kreuz getragen hat und dafür Vergebung hat. Du bist so geliebt, dass du auferstehen wirst und mit mir zusammen in der Ewigkeit leben wirst. Du bist so geliebt, dass ich dich nicht so lasse, wie du bist, sondern dass ich dich umgestalten will, dass ich dich vollkommen erlösen und wiederherstellen will. Auf einen Ort, wie du noch nie warst, wie ich dich gedacht habe. Nicht mehr kaputt, sondern ganz. Das ist diese gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Nicht du bist okay oder du bist super, du kannst was, du leistest was, ich diese Bestätigung, die wir so suchen, sondern vielmehr noch, du bist geliebt. Das ist das, was Jesus da in Wirklichkeit aussagt. Und wenn wir zurückschauen in unseren Text, in Vers 10, der Paulus hat das auch verstanden. Da sagt er, ich bin der geringste der Apostel, weil er die Gemeinde verfolgt hat. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade bleibt in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkt. Der Paulus weiß, dass er nicht super ist, dass er auch nicht okay ist, sondern dass er Fehler hat, dass er was komplett Falsches gemacht hat. Und deswegen stellt er sich nicht hin und sagt, ich bin super, sondern er sagt, ich bin geliebt. Durch Gottes Gnade kann ich das tun. Er wirkt durch mich. Er handelt durch mich. Der hat das gut verstanden. Die Botschaft ist nicht, wir müssen alle super sein, sondern die Botschaft ist, wir sind alle wunderbar geliebt. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Aposteln. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkt. Und der Jochen, der ist jetzt auf Urlaub, der hat am, was hat der für Datum drauf? Am 5. hat er mir da ein Bild gemalt, ich werde das jetzt auch groß einblenden, wo er sagt, wie er sich das vorstellt. Genau diesen Vers 10. Und hat mir auch ein bisschen beschrieben, was man da sieht. Da sieht man also den Christen und hinten die Berge, das Auf und Ab, ist so die, das ist so die Bewegung im Leben, wo es einmal leichter und einmal schwerer geht und so. Aber der Christ, der tut da etwas nicht aus sich außer, sondern von Gott außer. Wir sehen da links oben dieses Herz wie eine Sonne mit dem Kreuz drin, das ist die Liebe Gottes, die da auf ihn kommt. Und am Christen fällt auf das Ohr und der Fuß. Ja? Er gehorcht Gott. Er geht und horcht. Ja? Das sind die zwei Aufgaben, die er hat. Also er horcht, er empfängt und er geht dann auch und streut diese Liebe aus. Es ist nicht seine eigene Leistung. Es ist nicht er, der super ist und der alles schafft und alles kann und der Beste ist, sondern er gibt genau das weiter, was er von Gott kriegt. Er ist geliebt und streut diese Liebe aus. Und rundum sehen wir dann unten, wie diese Liebe ankommt. Er streut sie also überall aus, aber der links da, der ist ganz sauer und glaubt es nicht. Für den ist das keine gute Nachricht. Der denkt sich den Totenkopf. Der andere, der da so gelb-orange ist, ich bin ein bisschen farbenblind, der fragt sich, der hat ein großes Fragezeichen über sich und der rechts, der gelbe, der wird davon berührt. Der versteht und glaubt und empfängt diese gute Nachricht und er blüht auf, er freut sich, er streckt die Hände hoch und der hat diese gute Nachricht verstanden. Ich lese es euch da noch einmal von der Karten vor, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und das wünschen wir uns allen, dass wir diese gute Botschaft wirklich verstehen und dass sie in unseren Herzen aufgeht, so wie wir es da sehen bei dem Bild. Nicht, dass wir okay sind und dass es eh passt oder sogar, dass wir super sind, was wir für Gott schaffen und leisten, sondern die gute Nachricht ist, dass wir geliebt sind. Wir sind so geliebt, dass Jesus für uns gestorben ist und auferstanden ist. Wir sind so geliebt, dass er uns verändern kann und will und wird. Er wird uns neu schaffen. Wir werden in Ewigkeit leben und nichts von dem, was uns jetzt an stört und behindert, ob es jetzt an Eigensinn ist oder ich muss super sein oder ich kann nichts. Nichts von dem wird dann mehr sein, wenn wir so sind, wie Gott uns geschaffen hat. Und der Kern davon ist, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist. Und deswegen macht er das, haltet er das fest und malt ihnen das so vor Augen, wie viele Zeugen es gibt und wie schlimm das wäre, wenn das nicht wahr wäre, was alles vergeblich wäre. Damit sie wirklich auf diesem Grund stehen. Er sagt ihnen das, wir haben euch das gepredigt und wenn ihr an das glaubt, dann seid ihr gerettet. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr das nicht nur irgendwo glaubt, sondern dass es euer Leben verändert. Und wenn das jetzt jemand hört, der sagt, ja, das ist schon so lange her, was heißt das jetzt für mich? Ruf mich an oder frag jemanden, von dem du weißt, dass er Jesus kennt in seinem Leben. Damit du ja nicht dir die Bestätigung rundum von anderen Menschen holen musst, dass du eh okay bist und eh was schaffst oder vielleicht meinen sie nur das, was du kannst und gar nicht die, sondern die gute Nachricht, das Evangelium ist, wir sind geliebt. Wir sind unendlich geliebt. Und jetzt kann man natürlich sagen, Liebe kann man sich einbilden, aber als jemand, der schon fast 30 Jahre verheiratet ist, möchte ich sagen, das merkt man. Ob man geliebt ist oder sich Liebe nur einbildet, der Herz weiß es. Herr, ich möchte so bitten für jeden, der deine gute Nachricht hört, dass es nicht nur eine Bestätigung ist, dass sie eh halbwegs okay sind, so wie wir es rundum suchen, sondern dass wir wirklich verstehen, dass es heißt, wir sind geliebt. Wir sind geliebt, auch wenn wir nicht okay sind. Wir sind geliebt, auch wenn wir es nicht schaffen. Wir sind geliebt, auch wenn wir wirklich sind. Danke, Herr, dass du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren, steht in deinem Wort. Und wir sind deine Feinde von Natur aus, wenn wir es selber schaffen wollen und die nicht hören lassen sollen. Und so bitte ich dich, dass wir das ganz neu verstehen und ganz neu glauben, dass du uns wirklich geliebt hast. Dass wir nicht nur okay sind, sondern dass wir geliebt sind. Danke für diesen Unterschied. Amen.